Der Puppenmacher.
Don't kill and talk, so ticken Mörder mit Ron und Laura.
Hello.
Hello.
Nach Ewigkeiten geht's mal wieder weiter.
Ja, ist ganz schön ungewohnt.
Ist richtig ungewohnt. Also irgendwie war die Pause kürzer geplant.
Ja.
Und dann wird sie länger. Und dann, also jetzt, we are back.
Wir sind back to business.
Richtig back to business.
Business, we are Busybees.
So habe ich mir das früher gemerkt, das Wort. Business.
Echt?
Ja.
Weißt du noch, ich möchte kurz einwerfen, dass nach dem, was ihr jetzt hören werdet, habe ich mich dazu entschieden, Englisch LK zu wählen. Erinnerst du dich an mein gutes Wort Asylum?
Ja. Asylum, ja.
Ron ist der erste Mensch, der mir beigebracht hat, dass es Asylum, also Psychiatrie auf Englisch heißt. Und ich dachte, ich wusste nie, wie man es ausspricht.
Asylum?
Ja, ich meine so zu Ron, kennst du eigentlich Asylum?
So, and now we will visit the Asylum?
Ja. The good old Asylum. Ich fühle mich so dumm. Wir haben das letztens im Englischunterricht gehabt. So, ja, yeah, you know the asylum? Und ich so, ah, the asylum. Ah, yes, I know the asylum. Asylum.
Jetzt wird immer schlimmer. Immer schlimmer.
Verhext.
Ja.
Meine Güte, du. Das muss ja auch mal sein, ne?
Der Asylum. Dieses... ja. Das war ein schöner Tag, ne? Tschüss. So hat sich das angehört.
Ja, diese pure Verzweiflung.
Einfach mal auf die Oberschenkel klatschen. So, jetzt geht's los.
Bist du denn bereit, Ron? Weißt du, ich mach ja heute gar nicht so viel. Bist du bereit?
Ja, doch, du machst auch was. Du guckst dir Bilder an und du sagst dann, was du auf den Bildern siehst.
Ja, aber ich muss ja heute
ohne
keinen Fall
Asylum
vorstellen. Ich will aber Asylum. Nein, aber weißt du, ich mache ja heute gar nicht so viel. Das ist relativ ungewohnt.
Ja, es ist auch relativ ungewohnt, dass ich heute mal was mache, ne?
Das ist wohl wahr, ne? Ist nicht so, als würden wir die Fälle abwechseln.
Nee.
Ich habe jetzt 6 Fälle gemacht, jetzt macht der Ron mal ein.
Ja, ich mache jetzt auch mal ein. Ja, und? Und jetzt?
Weiß ich nicht. Möchtest du loslegen?
Wir können auch noch quatschen.
Du hast Schiss,
noch,
ne?
Wir können ganz lange quatschen. Nee, ich Schiss, ich bin ein Mann.
Ja, dann können wir jetzt anfangen.
Ja, wir können auch quatschen. Boah, ich hasse diese Ausreden immer. Was heißt Ausreden, diese Begründung? Ich bin doch ein Mann!
Der maskuline Mann. Kennst du das?
Nee.
Ich bin ja voll in Trash-TV. Ich habe wirklich eine Schwäche für Trash-TV. Und ich weiß nicht, ob ihr Alex kennt. Alex Petrovic heißt er, glaube ich. Und du guckst total verwirrt.
Who is that?
Aber wenn du in der Trash-TV-Szene drin bist, kennst du den. Und dann steht er da immer mit seinen Muskeln und sagt, ich bin der maskuline Mann. Und da musste ich gerade so dran denken. Ron, der maskuline Mann.
Ja!
Der schreibt auch nicht maskuline Ron bei aller Liebe. Ja!
Juhu!
Maskulin!
Juppie, ja, yay!
Bye-bye. Ja, Ron.
Ich glaube, ich bin bereit.
Bist du das?
Ich weiß es echt nicht, aber ich glaube es.
Okay, dann würde ich sagen.
Aber bist du denn bereit?
Ron, ich bin absolut bereit.
Okay.
Okay, dann würde ich sagen.
Don't kill and talk. So ticken Mörder. Mit Laura und Ron. Also heute sprechen wir über Anatoli Moskvin. Das war ein, oder ist, nee, es war ein renommierter Historiker, der am 1. September 1966 geboren wurde.
Mhm.
Und für den ganzen Fall reisen wir nach Russland in die Stadt Nischni Novgorod. Nischni Novgorod? Keine Ahnung. Novgorod? Keine Ahnung. Mein Russisch ist dann doch nicht mehr so gut.
Sagte der Russe.
Soll ich dir ein bisschen über den erzählen, über seine Kindheit? Oder möchtest du zuerst ein Bild sehen?
Ich glaube, ich möchte zuerst von seiner Kindheit ein bisschen wissen, dass ich mir quasi ein Bild von ihm machen kann und weißt du, und dazu dann später
okay,
das Bild hab.
Dann fangen wir mal an. Also Anatolis Kindheit wird als vergleichsweise unauffällig beschrieben. Seine Eltern haben ihn gut umsorgt und in der Schule gab es die ersten Jahre keine Probleme.
Die ersten Jahre?
Jedoch hatte er ein paar kleine Schwierigkeiten, Freunde zu finden und mit anderen Menschen zu sprechen. Aber da haben sich die Eltern keine Sorgen gemacht, weil die dachten einfach, dass der zu reif für alle ist. Seine Eltern haben berichtet, dass Anatoli in seiner Jugend unter Wutausbrüchen litt. Anatoli selbst sagt, dass er in jungen Jahren eine schöne Zeit hatte, bis er Erfahrungen mit einigen Sachen gemacht hat, die ihn komplett verändert haben.
Also ich muss tatsächlich sagen, bis zu dem Punkt, dass er Schwierigkeiten hatte, irgendwie Freunde zu finden, habe ich mich total mit ihm identifizieren können. Aber bei den Wutausbrüchen war ich dann raus.
Aber bevor wir jetzt genauer in diese Erfahrung einsteigen, was dem widerfahren ist, zeige ich dir zuerst mal ein Bild.
Du willst mir unbedingt das Bild zeigen, oder? Okay.
Aber es ist halt, das ist jetzt ein aktuelleres Bild. Also,
also nicht aus der Zeit.
Genau. Er ist jetzt erwachsen.
Okay, zeig her.
Also das Bild ist, also auf dem Bild ist jetzt Anatoli Moskvin drauf. Mhm. Zum Zeitpunkt seiner Gerichtsverhandlung.
Okay. Oh mein Gott. Kennst du so Menschen, du guckst die an und willst sie nicht länger angucken?
Ja.
Er ist so einer. Wieso krieg ich Tränen in den Augen?
Ich weiß es nicht. Willst du Anatoli mal beschreiben?
Ja, ich will ihn eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Er hat sehr stechend blaue Augen, muss ich tatsächlich sagen. Das ist das.
Das fand ich krass.
Das Positive, was mir auffällt. Also die Augen sind wirklich fesselnd. Die sehen aber auch so ein bisschen nach Schuld aus. Also ich finde, er sieht ein bisschen betroffen aus. Was man klar sieht, ist, dass er nicht allzu viele Haare hat.
Ja.
Nett ausgedrückt. Er hat so ein kleines Bärtchen und zwei sehr große Warzen an der Nase und ist ein bisschen fülliger. Ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo man sich ihn länger anguckt, sieht er gar nicht mehr so, ja, schlimm sah er am Anfang auch nicht aus, aber er sieht auf jeden Fall jetzt freundlicher aus als am Anfang.
Als ich ihn gesehen habe, er sieht halt freundlich aus.
Nee, freundlich würde ich nicht sagen.
Ja, aber er sieht halt nicht so aus, als er sieht nicht so aus wie ein Mensch, der
schlimme Dinge tut.
Ja, solch schlimme Dinge tut, wie er es getan hat. Aber, was ich auch finde, er sieht nicht aus wie ein Historiker.
Nee, ich hätte ihn jetzt so hinter der Wursttheke tatsächlich ein. Das klingt total böse, aber ja. Von dem würde ich so ein Gramm Mett kaufen. Ein Gramm.
Ein Gramm?
So ein bisschen, okay. Mett kaufen. Ich muss sagen, je länger man ihn anguckt, desto reuevoller sieht er aus.
Oder er ist so ein Kneipenwirt. So sieht er aus.
Ja, das stimmt. So, heute war der Umsatz irgendwie nicht so gut. Das ist so sein Blick. Aber ich muss sagen, im ersten Moment war der schon angsteinflößend. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Du kannst dein iPad sehr gerne wieder haben.
Okay. Also wie gesagt, er hatte halt eine schöne Zeit in seiner Jugend, bis halt ihm ein paar Erfahrungen widerfahren sind, die ihn verändert haben. Eine dieser Erfahrungen war, auf dem Heimweg wurde er eines Tages von einem Mann überfallen, der sich im Anschluss an ihm vergangen. Das hat ihn stark traumatisiert, jedoch hat er seiner Familie, seinen Eltern nichts davon erzählt.
Okay. Ganz kurz, wann ist der nochmal geboren?
Der wurde 1966 geboren.
Ja gut, ich denke mal, dass das später in dem Jugendalter von ihm auch noch nicht so thematisiert wurde, wenn einem sowas vorgefallen ist.
So, und jetzt kommt die zweite Erfahrung. Das kam aus seinem Mund. Am 4. März 1979. Anatoli sagt, er sei an dem Tag auf einem Ausflug mit seiner Klasse gewesen. Nach dem Ausflug traf Anatoli auf seinem Weg auf eine Gruppe von Männern, die ihn dazu brachten, mit ihm mitzugehen. Also, hört sich eigentlich jetzt nicht normal an, aber auch nicht sonderlich schlimm an, dachte ich mir. Sie brachten ihn zu Natashas Petrovas Beerdigung. Das junge Mädchen ist nach einem Autounfall verstorben. Anatoli kannte Natascha nicht und hatte sie auch noch nie zuvor gesehen. Mhm. Also das war eine komplett fremde Person. Jetzt wird es ein bisschen komisch.
Warte ganz kurz, das heißt, ihn haben einfach wildfremde Männer abgefangen und haben ihn mit zu einer Beerdigung genommen, zu einem Mädchen, das er überhaupt nicht kannte.
Genau.
Okay.
Aber jetzt wird es komisch. Er wurde zu ihrem Sarg gebracht und starrte verängstigt auf ihren Körper. Die Gäste sangen auf irgendeiner Sprache, die er nicht verstand. Wohlgemerkt, in seinen jungen Jahren, also in der Jugend, konnte Anatoli mal bis zu 13 Sprachen sprechen.
Boah.
Aber darauf kommen wir nochmal später. Die Gäste haben in irgendeiner Sprache gesungen, die er nicht verstand. Mhm. Die Mutter der Verstorbenen habe Anatoli darum gebeten, sich zum leblosen Körper hinunterzubeugen und sie zu küssen.
Was?
Ja. Er hat halt daraufhin geweint. Und naja, ich glaube, der wollte halt einfach nicht. Also haben einige Anwesenden sein Gesicht in Richtung Natascha gedrückt. Und dann hat er sie dreimal auf die Stirn geküsst, da er gezwungen wurde.
Das hat er so erzählt.
Genau.
Gibt es dafür Nachweise oder behauptet er das einfach?
Er behauptet es und die Polizei behauptet es auch, weil es der Polizei beim Verhör erzählt hat und auch beim Gericht, vorm Gericht.
Das ist ja so krank.
Aber es gibt halt keine Zeugen.
Ja gut, wenn er nicht weiß, wer das war, ja gut. Oh, ist das krank.
Die erste Erfahrung war ja so ein bisschen, also die war ja auch schlimm.
Mhm.
Aber relativ schnell vorbei. Die zweite Erfahrung zieht sich. Also die war ja kurz erklärt, die erste Erfahrung, das meine ich.
Ja, die war gut erklärt, aber ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, was er noch macht und das entschuldigt natürlich nichts, was wahrscheinlich noch kommen wird. Aber ich glaube, wenn du in so jungen Jahren erstmal die erste Erfahrung durch hast, ich glaube schon, dass das wirklich ein starkes Trauma auslöst und einfach, obwohl ich muss sagen, ich finde die zweite Geschichte irgendwie schwierig. Also,
die zweite Geschichte ist aber noch nicht vorbei, also es geht noch weiter.
Ach so, okay, dann erzähl weiter.
Bisschen krank.
Ich finde die ganze Geschichte schon krank.
Nach dem Vorfall wurde er von Natascha in seinen Träumen verfolgt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Sie hatte Forderungen an ihn gestellt, dass er irgendwelche Rituale an ihrem Grab vollbringen soll. Aber er hat sich halt geweigert. Und somit wurde sie von Traum zu Traum immer wütender.
Gott, der Arme.
Er wollte nicht nachgeben.
Mhm.
Irgendwann hat er dann nachgegeben und ging halt am nächsten Morgen zu ihrem Grab. Und führte dort die Rituale aus, die sie ihm aufgetragen hatte. Danach sind die Albträume zwar verschwunden, einige Tage später tauchten sie wieder auf.
Oh Gott.
Nachdem er seinen Eltern nur von den Träumen erzählt hatte, der hat denen nichts von den ganzen Menschen und der Beerdigung erzählt, also wirklich nur die Träume, sind die drei zum Psychologen gefahren. Und der hat Anatoli Schlafmedikamente verschrieben.
Das ist nicht gut bei Menschen, die Probleme haben.
Zwar hat er denen die Schlafmedikamente verschrieben und die haben auch geholfen, trotzdem hat er weiter von Natascha geträumt. Als sie das letzte Mal auftauchte, wollte sie, dass er wieder so ein Ritual halt vollbringt.
Aber ganz weiß man, welche Rituale das waren oder? Okay.
Nee. Anscheinend hat sie auch im Traum ihm dann versprochen, dass sie ihn nach diesem Ritual für immer und ewig in Ruhe lassen würde. Und das ist auch geschehen. Anatoli vollbrachte das Ritual und seither ist Natascha nicht mehr in seinen Träumen aufgekommen. Der hat einfach nicht mehr von der geträumt. Und diese Erfahrung hat den ein bisschen stark verändert.
Ja, das hätte mich auch ein bisschen stark verändert.
Weil in den folgenden Jahren wurde Anatoli wie besessen von Themen rund um den Tod. Auch wenn er Angst vor Natascha hatte, besuchte er sie regelmäßig. Er besuchte ihr Grab regelmäßig.
Mhm.
Er entwickelte eine nach und nach große Faszination für Friedhöfe. Nach seinem Abschluss der philologischen Fakultät an der Staatlichen Universität in Moskau wurde er in akademischen Kreisen, sagen wir es mal, bekannt. Also so in seinem Kreis, keine Ahnung.
Ich hätte jetzt auch damit, weißt du, wenn du jetzt hingegangen wärst, hättest gesagt, der war Friedhofsgärtner, hätte ich dir das auch genauso geglaubt. Also, aber Historiker ist auch gut.
Seine akademischen Interessen waren keltische Geschichte, Folklore, Sprachen und Linguistik.
Das erklärt auch die 13 Sprachen.
Er hatte nicht nur ein riesengroßes Interesse an Friedhöfen, sondern auch ein riesengroßes Interesse an Begräbnisritualen, am Tod und die Okkult.
Ja, okay. Okkultismus fände ich dann, glaube ich, wahrscheinlich auch interessant, wenn du alle anderen Dinge da schon voll interessiert findest.
Seine Kollegen, seine Bekannten aus den akademischen Kreisen haben ihn wortwörtlich als Genie bezeichnet, weil er halt auch diese 13 Sprachen gesprochen hat. Anatoli soll ein sehr abgeschiedenes Leben geführt haben, besonders als Erwachsener.
Ja, jetzt, wo du das sagst, finde ich auf dem Bild, glaube ich dir das aufs Wort. Aufs Wort, der hat irgendwas, was ihn so als Einzelgänger sieht. Ja.
Der hat nie geheiratet, hat sich nie in seinem ganzen Leben verabredet und lebte bei seinen Eltern. Aber mit seinen Eltern, darauf kommen wir nochmal später zu sprechen. Er trank auch überhaupt kein Tröpfchen Alkohol, hat nie geraucht und ist angeblich auch Jungfrau. Berichten zufolge plante er, einen 25-Jährigen aus seiner Heimatstadt zu heiraten.
Einen? Ach, er war schwul. Aber man vermutet es wahrscheinlich, ne?
Man vermutet es, also das ist jetzt nicht belegt. Es sind halt Berichte, Medienberichte.
Er klingt ein bisschen wie eine Nonne. Bis jetzt. Das ist irgendwie... Ich habe ein bisschen Sympathie gerade für ihn und ich glaube, das ist nicht gut.
Ich habe hier einen Spruch aufgeschrieben, den du irgendwie so in der Art bringst. Ich bin gespannt, ob du den sagst.
jetzt habe ich voll den Druck, okay.
Er schrieb mehrere Bücher, Papiere und hat auch viele Sachen übersetzt. Gelegentlich war er als Journalist tätig und veröffentlichte... Genau das habe ich geschrieben. Ich habe, oh mein Gott, du geschrieben. Ich habe es geschrieben.
Ich bin so berechenbar, oh mein Gott.
Ich hatte recht.
Es tut mir leid, Ron, aber ich finde ihn wirklich putzig. Also ich finde ihn wirklich, natürlich von den schlimmen Dingen, die er in seiner Kindheit erlebt hat, aber ich finde, er hat irgendwas... ganz liebes, wie du gerade erzählst.
Und ja.
Also, es tut mir leid, aber erzähl weiter von dir.
Also seine Artikel hat er häufig in lokalen Zeitungen veröffentlicht. Er galt auch als Experte für lokale Friedhöfe in Nischni Nowgorod.
Okay, das ist wieder ein bisschen gruselig, aber ja.
Möchtest du ein Bild von der Stadt sehen?
Also wenn du so fragst, dann auf jeden Fall.
Es ist ein verpixeltes Bild.
Oh, doch, es hat...
Aber es hat schon was.
Ja, die Kirche unten.
Ja, das ist so eine typisch...
typisch russische Kirche.
Ja, russisch-orthodox oder wie man das nennt.
Ja, ich finde, die hat irgendwas Schönes. Also ich finde, oben diese Kuppel erinnert mich an die Kirche in Moskau.
Am Roten Platz.
Ja, ich vergesse mal, wie das heißt. Da ist ein Fluss, den finde ich sehr schön. Und ich finde, es sieht ein bisschen... bergig aus. Also jetzt nicht so unfassbar bergig, aber es geht so ein bisschen hoch und da sind, ja, ich finde tatsächlich...
Hat was, ne?
Ich müsste da jetzt keinen Urlaub machen.
Nee, aber hat so ein Charmegefühl, also es verleiht irgendwie so ein...
Es hat irgendwas, es hat was Friedliches, finde ich tatsächlich. Genau. Ja.
Also wie gesagt, er galt ja als Experte für lokale Friedhöfe. Und im Jahre 2005...
Wie alt war er
da? Da war er 39.
Okay, alles klar.
Und im Jahre 2005 hat den ein Kollege um eine Aufgabe gebeten. Der hat dem einen Job erteilt.
Ja.
Aber keinen üblichen Job.
Okay. Jetzt habe ich Angst um den Job.
2005 bat Oleg Ryabov Anatoli Verstorbene aus Hunderten von Friedhöfen im Einzugsgebiet der Stadt aufzulisten und so viele Informationen wie nur möglich über sie zu sammeln. Zwischen 2005 und 2007 habe Anatoli laut eigenen Angaben 752 Friedhofsbesuche durchgeführt.
So viele Menschen.
Nee, 752 Friedhofsbesuche.
Das ist aber auch schon viel.
So, hier hat er sich Notizen zu allen Verstorbenen gemacht und befasste sich mit deren Geschichte. Anatoli behauptet, 2 Jahre zu Fuß unterwegs gewesen zu sein. Er soll an manchen Tagen sogar bis zu 30 Kilometer gelaufen sein. Boah. Während seiner Reise trank er aus Pfützen, verbrachte Nächte
Was?
In Heuhaufen und verlassenen Bauernhöfen oder schlief auf Friedhöfen. Und das Schlafen auf Friedhöfen geht noch weiter. Denn einmal verbrachte er eine Nacht in einem Sarg, der für eine Beerdigung vorbereitet wurde.
Kannst du doch... Nein! Was? Kannst du doch keinem erzählen. Du schläfst in einem Sarg?
Der für eine Beerdigung vorbereitet
das,
wird.
Ja, das ist ja krank.
Ja, doch nicht mehr so putzig, ne?
Also ich muss sagen, ich habe auch... Ich finde es auch, oder mich würde es super interessieren, zum Beispiel, wenn du auf dem Friedhof bist, fände ich das super interessant. So, okay, wer liegt da? Was hat dieser Mensch für eine Geschichte? Also ich finde es an sich auch interessant.
Es ist ja auch interessant, aber...
Aber der Rest ist nicht so interessant.
Also alleine schon, das, es fängt schon, meiner Meinung nach, fing es bei mir schon ab den Pfützen an.
Ja.
Ich bin doch kein, also, nee.
No, thank you.
No, no. Ich mag das auch nicht, wenn Hunde irgendwie aus Pfützen trinken. Ich wollte nie, dass mein Hund aus Pfützen trinkt. Dann hat er sich immer da reingeschmissen. Ich glaube, er hat das extra gemacht.
Also bei den Pfützen war ich auch raus. Aber in Heuhaufen schlafen, auf dem Friedhof schlafen.
Heuhaufen, finde ich, geht noch.
Nein. Doch. Selbst das finde ich. Wenn du, keine Ahnung, Survival-Experte bist, okay. Aber wenn du dir einfach die Aufgabe bekommst, bitte dokumentier hier mal Friedhöfe und dann, ja, ich habe in Heuhaufen geschlafen.
Aber er war sportlich unterwegs mit, an manchen Tagen ist er fast über 30 Kilometer gelaufen.
Ja, und was hat der hier gegessen?
Ja, keine Ahnung.
Das stelle ich in Frage, ne?
Bei einer späteren Befragung hat Anatoli erklärt, er habe all die Dinge getan, weil er auf eine Möglichkeit zur Wiederbelebung von Menschen entweder durch die Wissenschaft oder durch schwarze Magie gehofft hat. Deswegen, also, das wird sich jetzt noch weiter erklären, auf was er gehofft hat und wieso.
Okay, erzähl weiter.
Aber wir fangen, also es geht jetzt zuerst mal entspannt weiter. Mhm. So, die nächsten Sekunden.
Entspannt wie möglich, okay.
Während seiner Uni-Zeit hat er gelernt, dass alte Druiden damals auf den Gräbern von Verstorbenen schliefen, um mit ihren Seelen zu sprechen. Solche Rituale führten auch antike Kulturen aus Sibirien durch. Mit diesem Wissen suchte er auf Friedhöfen, auf denen kürzlich verstorbene Personen zur Ruhe gesetzt wurden, nach Gräbern. So, also, der hat halt nach den, ne?
Gräbern gesucht.
Genau.
Okay.
An manchen Friedhöfen habe er wahrgenommen, dass die Toten zu ihm sprachen. In solchen Situationen, jetzt geht's wieder ums Schlafen, schlief Anatoli auf dem jeweiligen Grab, um herauszufinden, ob die Seele der Toten wieder in die Welt der Lebenden möchte.
Also,
er schlief auf dem Grab.
Also ich habe als Kind, habe ich auch, als meine Oma damals verstorben ist, gedacht, ich höre sie und ich bin mit ihr verbunden und sowas. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen.
Also das ist das, ne, das ist ein 39 Jahre alter Mann.
Ja, das wollte ich. Also wenn du denkst, mit 10, dass deine Oma zu dir spricht oder mit 39 auf fremden Gräbern zu schlafen, das ist schon...
Der kannte ja nicht mal die Leute.
Das ist schon hart.
Anatoli erklärte, dass er genau das seit über 20 Jahren tut. Also getan hat. Und dass er die Seelen der Personen in Gesprächen erst um Erlaubnis gebeten hatte, bevor er das Grab aushob und den Körper des Menschen ausgrub.
Warte, was?
Ja. You have heard me right.
Also... Auf dem Grab zu schlafen, ist schon, wo ich mir denke, ja, schon krank. Aber die auszugraben, das ist Störung der Totenruhe und absolut krank.
Ja. Aber, na, der ist ja jetzt 39 und dann wird man älter und älter und älter und mit zunehmendem Alter.
Macht man das über 20 Jahre, hör mal.
Wird es ja irgendwann mal auch anstrengend, weißt du, sich zu bücken und sich dann da hinzulegen und auf dem kalten und harten Gräbern zu schlafen, das ist ja Stein und der Boden auf dem Friedhof ist ja...
Nicht dafür gemacht, drauf zu schlafen.
Genau, ist ja meistens auch einfach nur Erde mit Kies.
Ja.
Also hat er halt was anderes überlegt. Er hat einfach die leblosen Körper mit zu sich nach Hause genommen.
Was? Ausgegraben und bin nach Hause genommen? Das ist ja noch schlimmer.
Aber bevor er die mit nach Hause genommen hat, hat er die ausgegraben und an einer trockenen Stelle gelagert. Damit die halt nicht, ne, nass in der Wohnung sind, nicht feucht in der Wohnung sind. So, er hat sie ja mit nach Hause genommen. Und hier hoffte er, dass die Seelen eher dazu bereit sind, mit ihm zu sprechen, ins Gespräch zu gehen. Wenn sie sich einfach zu Hause bei ihm sicher fühlen. Also, ja, ich, ja.
War ein bisschen schockiert. Ich hatte keine Worte zu.
Ich auch, als ich den Fall recherchiert habe. Ich war nur schockiert. So. Er sagte dann auch, dass er bei sich zu Hause sie auch viel besser hören könne, da sie nicht mehrere Meter unter der Erde liegen. Nach dem Ausgraben, jetzt hat er nochmal, jetzt wird es nochmal genau erklärt, nach dem Ausgraben lagerte er die Leichen an einem trockenen Ort in der Nähe des Friedhofs. Erst danach nahm er sie mit zu sich in die Wohnung. Anatoli hat laut der Polizei zufolge nie eine intime Anziehung zu den Leichen gehabt. Also,
sondern er wollte quasi nur mit ihnen reden.
Ja. Aber was er genau mit den Leichen wollte, da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen.
Ich möchte nur kurz einwerfen, dass die Sympathie verflogen ist. Ne? Also wollte ich nur mal kurz sagen.
Er nahm sich in die Rolle oder versetzte sich eher in die Rolle eines liebenden Vaters. Er wollte einfach eine Familie haben. Mit den leblosen Personen hat er gesprochen. Er hat ihnen Lieder vorgesungen und mit ihnen gemeinsam ferngesehen. Er gab ihnen auch Namen und hat mit ihnen gegessen. Also der hat denen wirklich Essen, was wir essen, also was der sich gemacht hat, hat er denen auch angeboten. Aber die essen ja nicht mehr. Wie gesagt, er hat dann damit halt eine Art Familie gegründet. Seine ganzen Reisen über die Friedhofsbesuche verfasste er in einer Dokumentarreihe namens Great Walks Around Cemeteries und What the Dead Said. Oh, das war jetzt so kurz daneben. Manchmal hielt ihn die Polizei während dieser Besuche, während dieser Reise auch an, wegen Verdachts auf Vandalismus und Diebstahl. Aber der wurde halt nie verhaftet oder inhaftiert, weil er halt die Ausrede hatte, er ist Journalist und hat diesen Auftrag.
Ja.
Aber im Endeffekt wurden die ganzen Arbeiten, die ursprünglichen Arbeiten wurden halt nie veröffentlicht.
Mhm.
So.
Ganz kurz, wohnt er nicht bei seinen Eltern?
Ja.
Was sagen die dazu? Great Girlfriend. Ah.
Darauf kommen wir gleich zu sprechen.
She's a very picky eater. Das ist... Mir fehlen jetzt schon die Worte. Mir fehlen selten die Worte.
Also, der Herausgeber der Wochenzeitung Necrologies, dafür hat zum Beispiel Anatoli auch geschrieben. Das war eine der Zeitungen, für die er geschrieben hat. Der Herausgeber heißt übrigens Alexei Yesin.
Mhm.
Der hat Anatoli als einzigartig und unbezahlbar beschrieben. Yesin erklärte, im Laufe der Zeit wurde Anatoli ein Einzelgänger. Also er war schon immer ein Einzelgänger und hatte halt seine bestimmten Macken. Jedoch war das für ihn kein Hinweis auf irgendetwas Ungewöhnliches.
Ich glaube, dass er gute Aufträge gemacht hat und dass er wirklich gute Sachen geschrieben hat. Das will ich nicht abstreiten.
Also ich meine, es gibt ja viele Menschen, die Einzelgänger sind und halt jeder hat seine bestimmten Macken.
Ja.
Deswegen wird man ja jetzt nicht automatisch bei jedem sofort denken, hier, du hast da was, irgendwas.
Ja.
Von 2006 bis 2007, jetzt sprechen wir nochmal ein bisschen über seine Karriere, arbeitete Anatoli als freier Korrespondent für die Zeitung Nischni Novgorod.
Also, die heißt wie seine Stadt.
Ja, aber Worker kommt da noch dazu.
Ah, okay.
Das habe ich vergessen. Hier veröffentlichte Anatoli zweimal im Monat einen Artikel. 2008 schrieb er eine umfangreiche Reihe an Artikeln über die Geschichte der Friedhöfe in Nischni Novgorod.
Ja gut, ich glaube dadurch, dass er auch öffentlich so viel von Friedhöfen präsentiert, ist es glaube ich gar nicht so komisch, ihn dann wahrscheinlich öfter auf dem Friedhof zu sehen.
Ja, aber er wurde halt trotzdem öfters von der Polizei angehalten. Mhm. Im Jahre 2009 in Nischni Novgorod wenn ich mich nicht irre, eine der größten Städte in Russland, entdeckten die Bewohner im Laufe der vergangenen Wochen, dass die Gräber ihrer Angehörigen auf öffentlichen Friedhöfen in gewisser Weise manipuliert oder sogar umgegraben wurden. Kurze Zeit später kriegen die Behörden das mit und beginnen mit den Ermittlungen. Beamte denken, dass der Täter zu einer politisch motivierten Gruppe gehört. Also vielleicht sind es auch mehrere Täter. Mhm. Deswegen wurden spezielle Einsatzkräfte auch eingeschaltet. Trotz der weiterlaufenden Ermittlungen konnte man jedoch keinen Fortschritt erreichen. Überhaupt keinen. 2 Jahre lang wurde nichts gefunden. Es wurden keine brauchbaren Spuren einfach gefunden. Und das, obwohl im Land überall sich die Berichte von Vandalismus auf Friedhöfen häuften. 2011 kommt dann der wichtige Hinweis. Also, das ist ja...
Viele Jahre später, ja. Aber es heißt viele Jahre, aber 2 Jahre in Ermittlung.
Halt wirklich, ich finde es schon viele Jahre später.
Ja.
Es sind zwar halt, ne, es kam 2 Jahre nicht und dann, bam, kommt ja der große Hinweis. So, und der große Hinweis ist, dass vor kurzer Zeit sollen Gräber erneut manipuliert worden sein. Also es hat wieder angefangen. Mhm. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigten sie, ein Mann im mittleren Alter verunstaltet Bilder von Verstorbenen. Mhm. Irgendein Mann. Er wurde gestellt und sie fanden heraus, wer der mysteriöse Mann ist. Es war Anatoli Moskvin. Er wohnte mit seinen Eltern in einer kleinen Wohnung nicht weit entfernt vom Friedhof. Niemand wusste, was sich hinter den geschlossenen Türen der Wohnung abgespielt hat. Wie schon gesagt, Anatoli befasste sich halt viel mit dem Tod und beschrieb sich selbst als Friedhofsexperte. Aber... er sagte auch, dass niemand die Friedhöfe in Nischni Nowgorod so gut kenne wie er selbst. Nachdem dann 2011 die Polizei ihn auf frischer Tat ertappte, beschlossen die Beamten, einen genaueren Blick auf den Mann zu werfen und begleiteten ihn nach Hause. Ich glaube, die Beamten haben das dann bereut. Weil der Besuch war traumatisierend. Also zumindest, als ich die Bilder gesehen habe. Die Beamten wollten seine Wohnung auf Spuren untersuchen. Keiner ahnte, was sich dort hinter versteckt. Nach seiner Verhaftung wurde Anatoli von 8 Ermittlern nach Hause begleitet. Die gesamte Wohnung befindet sich in einem erschreckenden Zustand. Sachen liegen überall rum, jegliche Gegenstände stapeln sich in der ganzen Wohnung verteilt. Auch der Fußboden ist voll mit Dingen bedeckt. Bevor ich jetzt weitergehe, willst du ein Bild von der Wohnung sehen?
Ja, bitte.
Okay.
Ich habe eine kleine Vermutung, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob die richtig ist, aber ich vermute, dass die Eltern verstorben sind. Deswegen kann er so, ich nenne es mal in Anführungszeichen, so frei handeln, weil natürlich ist es überall vermüllt, aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Eltern auch noch nicht eingeschritten sind. Du musst nichts zu meiner Vermutung sagen, ich stelle meine Vermutung nur auf. Okay, zeig mir die Wohnung.
Das ist die Wohnung. Also ein Bild der Wohnung.
Also meine Mama würde jetzt sagen, das sieht aus wie meine Wohnung, wenn ich nicht aufgeräumt habe. Ja, wo ist der Boden? Es ist alles voll. Das sind Bettlaken, Klamotten, würde ich sagen.
Aber sonst, also was ich zu der Wohnung sagen kann, sie sieht halt aus wie eine typische Wohnung aus der Sowjetunion.
Ja gut, da ist eine Blümchenmustertapete, ich würde sagen eine Tür mit Holz und Glas. Oben, das ist nicht links, rechts, so eine, würde ich sagen, eine Puppe in so einem Prinzessinnenkleid. Dann ist da nochmal irgendwie eine Puppe. Ja, sehr unordentlich. Sehr viel, ja nicht mal Müll, würde ich sagen. Wie gesagt, das sieht einfach aus wie Klamotten oder Bettlaken oder irgendwas. Und Puppen. Ja.
Und Puppen.
Also es ist super schwer zu erklären, aber ich bin mir sicher, du kannst mir mehr zu der Wohnung sagen.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weiter bereit dafür bin. Also ich war schon seelisch gestern fertig. Ich war wirklich fertig. Also, Wie gesagt, die Wohnung war ja komplett zugemüllt. Mhm. Für die Polizisten war es nahezu unmöglich, sich in dieser Wohnung fortzubewegen. Also die sieht ja auch auf dem einen Bild relativ klein aus. Das ist nicht die ganze Wohnung, aber es ist halt ein Bild aus der Wohnung. Trotzdem, finde ich, wirkt sie sehr beengt.
Ja.
Den Beamten war klar, dass die Suche nach Spuren einfach ein regelrechter Albtraum sein wird. Also ich meine, wie würdest du da in dieser zugemüllten Wohnung überhaupt irgendwelche Spuren finden?
Ja.
Muss ja alles durchgehen. Und dann, wenige Sekunden später, haben die, naja, wie soll ich sagen, etwas Ungewöhnliches entdeckt. Die Ermittler haben eine lebensgroße Puppe gefunden.
Die Puppe, ich sag's dir. Aber das war nicht die, die da stand, oder?
Willst du die Puppe sehen?
Ja. Ich wusste nicht, dass du so gut mit Bildern vorbereitet bist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Zeig her.
Das ist die lebensgroße Puppe, die die angeschaut hat.
Jesus Christus, Alter. Ich werde religiös. Ich glaube, die verfolgt mich heute Abend in meinen Träumen. Das sieht aus wie ein Mensch. Ein Mensch mit einer grünen Perücke oder Kapuze, in einem Anorak. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob man das noch Anorak nennt, aber in einer Regenjacke.
Ja.
Das sieht aus wie ein Teller mit Ziegelstein und einem vollgepackten Bücherregal, wo so, ich traue mich gar nicht, hier hinzugucken.
Er hatte wirklich viele Bücher. Das muss man ihm lassen. Aber
Ron, das ist ein Mensch. Mensch. 100%, das ist ein Mensch, das ist keine Puppe.
Wir kommen gleich darauf zu sprechen, aber was für ein...
Kannst du das wieder nehmen, bitte? Ich hab Gänsehaut.
Wenn du die Puppe siehst, was für ein Gefühl?
Angst. Ich habe wirklich gerade Gänsehaut und ein wirklich sehr beklemmendes Gefühl. Obwohl du das iPad schon wieder weggenommen hast, habe ich ein sehr beklemmendes Gefühl, was einfach bleibt. Ich fühle mich sehr beobachtet und ich finde es ja, pure Gänsehaut.
Willst du weitermachen?
Ja, natürlich.
Okay. Finde ich, machen irgendwie so einen antiken Eindruck. Jetzt nicht die Puppe, aber andere, die ich dir gleich zeige. Viele von den Puppen waren gekleidet. Sie trugen Kleidung, Stiefel, einige trugen auch sogar Schminke im Gesicht und ihre Hände waren in Stoff gehüllt. Die lebensgroßen Puppen saßen überall in der Wohnung in verschiedenen Möbeln, in verschiedenen Körperhaltungen verteilt. Als Ermittler eine Puppe bewegten, ertönten aus ihr eine Melodie.
Eine Melodie?
Ja, es ertönte aus der Puppe eine Melodie. Bevor ich dir dann offiziell verrate, was die Puppen sind.
Ich glaube, ich weiß, was sie sind, aber ja.
Und wie die da hingekommen sind, zeige ich dir die restlichen Puppen.
Ich hatte so Angst, dass du das
sagst. Weil du ja die Puppen so toll gerade fandest, zeige ich sie dir.
Vor allem, ich habe von Natur aus, es hat nichts mit dem Fall zu tun, aber ich habe generell wirklich Angst vor Puppen, ne?
Das ist eine der Puppen.
Boah, mir dreht sich der Magen. Also, ich mag wirklich gerne Horror- und Mordfälle, aber du siehst doch, das ist ein Mensch. Alleine, weiß ich nicht, es aber ist ein Mensch.
Beschreib mal das Bild.
Ich will das eigentlich gar nicht beschreiben. Es sind wieder unfassbar viele Bücher rechts. Dann ist dann so ein orientalischer Teppich aufgehangen. Links ist ein riesen Kleider. Wieso lachst du?
Ein orientalischer Teppich.
Ja, ich versuche mich halt an dem Positiven irgendwie festzumachen. Auf der linken Seite des Bildes ist ein riesen Kleiderstapel, würde ich fast sagen. Also es sieht nicht nach Müll aus, es sieht einfach aus nach super vielen Kleidungsstücken. Ja, und zwischen all dem Gerümpel ist so eine, das sieht mir aus wie so eine Karnevalsfigur. Also auch mit Pulli an und die Augen und der Mund, da ist jetzt irgendwas drüber geklebt oder zensiert, das weiß ich nicht genau. Es sieht halt total zusammengefallen aus. Die Hände sehen aus wie, kennst du so diese Schneehandschuhe, die einfach nur...
Ja, die Hände sind in Stoff eingepackt.
Ja, so ist, aber ich finde, sie aus wie diese kleinen Schneehandschuhe.
Genau, wie gesagt, also er hat ja...
Aus wie eine Omi, aber...
Er hat ja einige Puppen gekleidet, also die trugen Kleidung, Stiefel, einige trugen sogar Schminke. Und die Hände von manchen waren auch in Stoff gehüllt. Ja, so sieht das war auch jetzt aus. Eine der Puppen.
Och Ron, ich kann diese Puppen nicht mehr ab, wirklich. Bei Puppen wird es ganz schlimm bei mir.
Noch zwei Bilder. Noch zwei Bilder, Loris.
Ja, okay.
Also, bevor ich dir jetzt erzähle, was die lebensgroßen Puppen eigentlich sind und woraus die bestehen, zeige ich dir noch zwei Bilder von den Puppen. Und das erste Bild, was ich dir jetzt zeigen werde, ist halt ein bisschen grafischer, weil man das Gesicht der Puppe sieht. Mhm. Also wirklich sehr gut sieht.
Bei Puppen bin ich raus, ne? Also du kannst mir wirklich alles zeigen und jeden Mordfall und jedes kleinste Detail, aber bei Puppen wirklich gefriert mir das Blut in den Adern.
Bist du bereit?
Nein.
Pech gehabt.
Der hat sogar Schuhe an. Wieso hat der eine Strumpfhose?
Was siehst du denn auf dem Bild?
Eine Puppe in Mädchenkleidung, ein Jeansrock mit so weißem Stoff dran, kniehohe Stoffsocken. Es sieht sehr klein aus. Also es ist eine sehr, sehr kleine Puppe mit Schuhen, einer roten Jacke mit Bärchen oder so drauf und einer Kapuze und ja, gut, das Gesicht ist
ja.
Das Gesicht sieht aus wie sehr starkes Make-up. Ich finde, das sieht nach sehr, sehr starkem Make-up aus, weil du ja auch meinst, dass er sie geschminkt hat. Ich finde, die Lippen stechen sehr stark raus. Die sehen wirklich sehr stark übermalt aus. Ja, die Augen die Augen sehen aus wirklich wie Puppenaugen. Ja, also es sieht nach einer sehr kleinen Puppe aus. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht 1,5 Meter höchstens. Also wenn ich sie im Laden sehen würde, ich würde sie nicht kaufen.
Aber die Puppe sieht lebendig aus, ne? Ich finde, sie sieht lebendig aus.
Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gesagt. Nein, ich finde gar nicht. Ich finde, sie sieht nicht lebendig. Das sieht einfach aus wie so eine...
Die hat so leichte Ähnlichkeiten. Wie heißt nochmal die Gruselpuppe? Annabelle. Ja. Annabelle, sorry.
Nee, das finde ich gar nicht. Ich finde, die sieht überhaupt nicht lebendig aus.
Echt nicht?
Mm-mm, finde ich nicht.
Dann zeige ich dir jetzt noch das letzte Bild.
Ja, Ron, gar kein Ding. Wirklich, habe ich absolut kein Problem mit.
Bist du bereit?
Nein.
Das ist auch sehr grafisch.
Ich wollte gerade fluchen. Oh, nee, ich weiß nicht, ob ich das nehmen kann.
Ja, nimm mir jetzt nur noch mal das iPad in der Hand.
Oh, nee. Ihr müsst wissen, wir haben gerade so 5 Minuten Pause gemacht und währenddessen, immer wenn ich Angst kriege oder nervös werde, esse ich. Ich habe gerade mir noch so ein Stück vegetarische Lasagne reingepfiffen und gerade frage ich mich, warum ich das getan habe.
Jetzt kommt sie hoch.
Das ist, sie liegt, glaube ich, auf dem Sofa.
Ja.
Wirklich Gänsehaut, ne? Auf einem sehr musterprächtigen Sofa.
Ja.
Die haben alle Strumpfhosen an, ne? Siehst du kaum richtige Haut. Lila Strumpfhosen, ein blaues Kleid, auch wieder mit so Rüschen heißt das, stimmt, mit so Rüschen und die Hände sehen aus wie eine Strumpfhose gepackt. Ich würde sogar sagen, darunter liegen Mülltüten in Pink, das will ich gar nicht. Also es sieht nach Tüten aus. Mhm. Das Gesicht sieht aus wie ein Gesicht, wo eine Strumpfhose drüber gezogen wurde.
Ja.
Aber weißt du, was mir auffällt? Die haben alle keine Haare. Die haben alle Kapuzen oder sowas auf. Boah, kann ich dir das wiedergeben? Ja. Dankeschön.
Jetzt verrate ich dir, was die lebensgroßen Puppen sind.
Warum haben wir uns dazu entschieden, Bilder an diesem Podcast aufzunehmen?
Nach einem genaueren Blick stellten die Ermittler fest, dass es sich nicht um lebensgroße, antike Puppen handelt, sondern um mumifizierte Körper von jungen Frauen. Die Körper waren konserviert und in unterschiedlichen Arten aufbereitet. Anatoli hat in einige der Körper Musikspieler oder auch Spielzeuge eingebaut.
Eingebaut.
Ja, bedeutet, bei Berührung oder bei Bewegung haben diese Töne oder auch Melodien erzeugt. Es wurden auch andere Sachen in Körpern gefunden. Aber das wurde halt nicht gesagt, was für Sachen. Eine der Leichen trug sogar ein Stück ihres Grabsteins, der mit ihrem Namen versät war. Mhm.
Aber es waren Frauen.
Es waren Frauen. Bei einer anderen Frau wurde ein kleines Schild gefunden, welches die Todesursache sowie das Datum verriet.
Sorry. Oh.
Anatoli zufolge habe er Nylon über die Gesichter der Leichen gelegt.
Siehst du, Nylonstrumpfhosen. Ich wollte sogar Nylonstrumpfhosen sagen.
Und danach mit Make-up und Knöpfen und Spielzeugaugen ein puppenartiges Aussehen zu erreichen, also den Leichen zu verleihen. Für die Konservierung der Körper hat er ein eigenes Gemisch genutzt.
Das ist keine Folge für mich.
Und dieses Gemisch bestand zum größten Teil aus Salz und Backpulver. Mehr wurde nicht verraten. In der Wohnung von Anatoli fanden die Ermittler insgesamt 26 leblose Körper. Es dauerte aber nicht lange, bis Anatoli im Verdacht stand, an bis zu 150 Gräber zu schaffen gemacht zu haben. Also sich zu schaffen gemacht zu haben.
150? Boah, Wahnsinn.
Und der Grund, wie die an die 150 gekommen sind, ist, nach einer gründlicheren Untersuchung der Wohnung fanden die Polizisten weitere Spuren, die zu unterschiedlichen Friedhöfen führten. Mhm. Moskvin war im Besitz einer Vielzahl von Fotos und Videos von offenen Gräbern und menschlichen Körpern. Er war zudem noch im Besitz von detaillierten Aufzeichnungen und Anleitungen zur Mumifizierung. Ermittler fanden auch Karten und Notizen zu den Friedhöfen aus der Region. Auch wenn die Beamten vermutet haben, dass die Verstorbenen in Moskvins Wohnung aus den örtlichen Umfelden stammen, konnten keine eindeutigen Spuren Hinweise geben. Im Rahmen der polizeilichen Befragung zeigt sich Anatoli kooperativ und sagt, dass er einige seiner Puppen über 10 Jahre lang hat und auch über 10 Jahre lang an denen gearbeitet hat. Die Polizisten befragen nach seiner Festnahme sein Umfeld, um weitere Infos zu dem Verbrechen zu erhalten. Und dann haben sie erfahren, dass Anatoli seine Wohnung offiziell mit seinen Eltern teilt. Aber die Eltern, die danach auch zuerst befragt wurden, waren
ach, die
halt,
leben!
Ja, die waren halt nicht oft da. Die sind sehr oft verreist. Seine Eltern wussten nichts darüber, wie genau Anatoli an die ganzen Puppen gelangt ist. Die haben gedacht, oder die haben halt eher gesagt, dass die schon seit Jahren über längere Zeit, wie gesagt, verreist sind und unregelmäßig in der Wohnung sind. Die Mutter, die 76 Jahre alt ist, Elvira, erklärte, wir haben diese Puppen gesehen, hätten jedoch nie gedacht, dass Körper da drin sind. Wir dachten, es wäre einfach sein Hobby.
Sein Hobby?
Ja. Haben die halt gedacht, aber ich meine, was willst du denn denken?
Nee, du würdest halt niemals denken, dass dein
ja, du würdest
Kind
halt,
so...
Ich würde nie auf den Gedanken kommen, dass das... Also für mich sieht das halt nicht wie ein Körper aus. Das sieht für mich wirklich wie eine Puppe aus auf den Bildern.
Deswegen, nee, ich hätte tatsächlich gedacht, dass das... Also es sieht für mich nicht nach einer Puppe aus, aber...
Ja, so eine antike Puppe halt. Das sieht nicht echt aus wie ein lebloser Körper.
Ich glaube, wenn du nicht weißt, was es ist, gehst du auch nicht davon aus.
Nee. So, zu diesem Zeitpunkt liefen bereits die forensischen Untersuchungen. Hier stellte sich heraus, dass ein paar Schuhe aus Moskvins Wohnung zu den Fußabdrücken gepasst haben, die an einigen Tatorten gefunden wurden. Erste Medienberichte sprachen damals von 29 Körpern in Moskvins Wohnung. Aber das war halt ein Fehler, der im Nachhinein korrigiert wurde, denn insgesamt waren es halt 26 Körper und nicht 29. Ach, und die Opfer, also die leblosen Körper von Frauen, die waren im Alter zwischen 3 und 25.
3?
Ja. Deswegen gibt es halt auch kleine Puppen.
Es tut mir leid, dass ich das so sage, aber das ist allein, also die ganze Sache an sich ist krank, ne? Aber Kinderkörper zu mumifizieren, deswegen war die eine Puppe auch so klein, oder?
Ja.
Das tut mir, also das ist, da habe ich keine Worte zu.
Und wie gesagt, er behielt auch einige Puppen fast 10 Jahre oder länger. Einige Nachbarn erklärten, dass der angesehene Historiker eher still und respektvoll, also er war halt still und verhielt sich respektvoll. Mhm. Es gab zwar komische Gerüche aus der Wohnung und das haben die Nachbarn auch wahrgenommen, aber wie gesagt, die haben sich halt dabei nichts gedacht. Ja. Sie erklärten, es war der Geruch von irgendetwas, das im Keller verrottet, so wie bei vielen Gebäuden aus der Gegend. Alexei Yasin, der Herausgeber des Journals Necrologies, berichtete, viele seiner Artikel, also von Anatoli, ich bin so verstört von dem Typen, dass ich nicht mal mehr seinen Namen aussprechen kann. Er berichtete, viele seiner Artikel verdeutlichen sein sinnliches Interesse an verstorbenen jungen Frauen, die ich für romantische und kindische Fantasien hielt, die von einem begabten Autor geschrieben werden. Anatoli wurde mit Schizophrenie diagnostiziert und nach seiner Verurteilung zu einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Abteilung verurteilt.
Also, ich habe Ron vor dem Podcast gesagt, das passt erschrocken oder erschreckenderweise zu diesem Podcast. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr, sehr stark mit Schizophrenie beschäftigt, weil ich diese Woche einen Vortrag über Schizophrenie halte. Also, ich finde es sehr, sehr schwer. Ich glaube nicht nur, dass die Schizophrenie damit zusammenhängt, weil unbehandelte Schizophrenie führt halt zu Wahnvorstellungen oder Halluzinationen. Aber ich glaube, da steckt eigentlich viel, viel mehr hinter als wirklich nur diese Krankheit. Aber ich finde das wirklich, wirklich krass. Also mir fällt auch nichts anderes dazu ein. Es ist
unfassbar krank.
Ja.
Also ich meine, als ich angefangen habe mit dem Fall, hatte ich halt mir so ein paar Zeitungsberichte durchgelesen und da hat man Bilder gesehen. Mhm. Zum Beispiel die britische Tageszeitung The Guardian.
Die haben wir im Englischunterricht.
Ja. Die habe ich mir angeschaut und die hatten waren eine der ersten, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und da hatten die paar Bilder, die waren aber nicht so grafisch. Also die waren nicht so grafisch wie die eine Puppe dort, wo man wirklich das Gesicht gesehen hat. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja, es ist halt eine lebensgroße antike Puppe oder irgendwie sowas. Ich habe mir nichts Schlimmes dabei gedacht. Dann habe ich das Bild von dem Typen gesehen und dachte mir, oh, ja, ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, normal.
Nichtssagend quasi.
Genau, also ich habe halt das Bild, was ich dir anfangs auch gezeigt habe, gesehen. Mhm. Dann habe ich aber noch ein weiteres Bild mir rausgesucht, was halt irgendwie so nach nach seiner Festnahme aufgenommen wurde. Da hat er halt einen Bart und ist ein bisschen dünner geworden.
Er hat was...
Nee, Quatsch. Der war, glaube ich, dicklicher oder wurde ein bisschen fülliger später. Hier ist er nach noch dünn.
Okay. Das würde ich mir jetzt gerne näher angucken. Also ich muss... Also, dieser Reueblick in seinen Augen ist auf jeden Fall nicht da.
Er guckt einfach so, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, aber das ist diese, das ist.
Er guckt stolz.
Mit solch einer Art von Lache.
Ich finde, er guckt wirklich stolz. Er hat ein leichtes Schmunzeln fast im Gesicht. Ja, hat so ein Bart, immer noch sehr wenig Haare. Dadurch, dass es ein bisschen verpixelt ist, würde ich jetzt sagen, sie stechen nicht die Augen so raus wie Darm oder wie auf dem Bild, was du mir als erstes gezeigt hast. Mhm. Aber er wirkt nicht so schuldig.
Er wirkt nicht so schuldig. Möchtest du ein Bild sehen, wo er festgenommen wurde?
Ja, bitte.
Komplett anderer Mensch. Es ist auch sehr verpixelt, aber das ist das Bild sofort nach seiner Festnahme gewesen.
Okay, es ist sehr verpixelt. Es ist...
Aber er sieht irgendwie mitgenommen aus. Finde ich. Also nicht mal böse gemeint, aber er sieht fertig aus.
Auf allem,
das meine ich.
Hättest du mir die gezeigt, hättest du gesagt, das sind Brüder, hätte ich dir geglaubt. Das sind für mich nicht eins zu eins dieselben Personen. Also es sieht, es ist wirklich ein sehr verpixeltes Bild, aber es sieht aus, hätte er sogar irgendwie einen Cut an der Augenbraue.
Ja.
Was soll ich sagen? Er wirkt total irgendwie desorientiert. Die Haare zeigen so ein bisschen nach oben, wie gerade aufgestanden. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass das jetzt respektlos klingt. Ich will um Gottes Willen nicht respektlos klingen. Aber ich finde, wenn du der Gesellschaft ein Bild von einem psychisch kranken Menschen zum Stereotyp zeigen möchtest, zeigst du so ein Bild. Mit diesen hohen Haaren hoch und diese Augen, die so orientierungslos durch die Gegend gleiten und so. Er wirkt, als wäre er gar nicht da.
Ja, er wirkt einfach abwesend.
Ja, ja.
Ich habe dir jetzt sehr viele Bilder von ihm gezeigt.
Mhm. Und er sieht auf jeden Fall anders aus, aber ja.
Es gibt aber auch ein Bild von seinen Eltern.
Oh, okay, da bin ich jetzt aber gespannt. Da bin ich.
Es ist wiederum verpixelt.
Wieso hast du keine guten Bilder?
Ich habe echt lange
gesucht. Dafür waren die Puppen nicht verpixelt, Mann. Oh, die sehen so lieb aus.
Ja.
Oh nein, der Wache sieht ein bisschen aus wie Putin. Oh, die sehen wirklich... Der Vater... Oh, das tut mir richtig leid. Also die werden in der Erziehung wahrscheinlich auch hier und da dazu beigetragen haben, dass er so ein...
Also...
Dass er so das geworden
ich,
ist.
Das, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber doch, am Anfang hatte ich das gesagt. Er wurde ja von seinen Eltern schon eigentlich so ein bisschen verwöhnt.
Also der Vater sieht wirklich...
Also die haben sich gut um ihn gesorgt.
Ja, das hast du gesagt.
Ja, aber es gab halt... Ja, gut um ihn gesorgt kann halt auch alles, aber auch nichts bedeuten, ne?
Also ich muss tatsächlich sagen, seine Mutter guckt in die Kamera. Es sind halt beide alte Leute, ne? Aber seine Mutter, würde ich noch sagen, sieht einigermaßen gefasst aus. Aber der Vater guckt einfach wirklich ins Leere. Hat keinerlei Gesichtsausdruck. Der Vater wirkt genauso so... Der Vater wirkt wie ein toter Blick. Also es tut mir total leid. Ich glaube wirklich, wenn du jahrelang dein Kind zu Hause hast und denkst wirklich bei Gott nichts Böses, was er machen könnte, und dann kommt sowas raus. Ich glaube, du machst dir auch sehr, sehr stark selbst Vorwürfe. Mhm. Boah, das ist schon krass. Also natürlich... Weiß ich nicht, mit den Puppen kann man sich drüber streiten. Ich sag dir ehrlich, wenn man die lang genug angeguckt hat, glaube ich schon, dass man hätte sehen können, dass es keine Puppen sind. Aber
ich hätte trotzdem nicht gedacht oder würde nicht checken, dass das Menschen leblose sind. Körper sind. Menschen sind, genau. Verstorbene Menschen, das hätte ich einfach nicht verstanden. Was ich aber auch... Ja, es ist nun mal krank.
Ja.
Leichen aus ihrer friedlichen Ruhezone, die liegen ja nicht nur, das sind ja keine 20 Zentimeter, die unten unter der Erde liegen, das sind ja schon ein paar Meter.
Und ich glaube anderthalb mindestens.
Ja, und die dann da rauszuholen.
Dass das auch eine Arbeit sein muss.
Ne? Nicht nur das, also das ist ja schon krass. Was ich aber auch krank finde, ist wiederum, es wird ein Sarg vorbereitet für eine Beerdigung und du schläfst da drin.
Ich glaube, damit hat er schon angefangen. Also was ich halt auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dieses Psychologische ist, was ich daran so krass finde, aber weißt du, du hast jetzt natürlich nicht viel über das Gericht erzählt und ich glaube, ich will auch gar nicht wissen, was in diesem Gericht passiert ist und ich weiß auch gar nicht, ob man dazu so viel lesen kann. Aber es ist halt dieses, ja okay, der wurde mit Schizophrenie diagnostiziert und fort mit dem. Und ich glaube, dass das für viele Menschen dann einfach so eine Erklärung ist, ja, okay, schizophren, ja, kein Wunder, klappt dem mal weg und gut ist. Aber ich glaube, dass da viele, viele weitere Dinge in Zusammenhang mit sind. Und ich glaube tatsächlich, du hast ja gesagt, dass er das damals zu der Polizei erzählt hat, aber es keine Zeugen gab und ich habe ihn nicht analysiert oder therapiert, aber ich glaube, nach all dem, was du mir erzählt hast, dass das mit dieser Natascha bei dieser Beerdigung...
Das hat den ein für alle Mal verändert.
Nein, ich glaube nicht, dass das stattgefunden hat.
Glaubst du nicht?
Ich finde, das klingt so wahnhaft nach so einer Halluzination.
Aber vielleicht hatte der ja schon damals irgendwie irgendetwas.
Ja, vielleicht hatte der einen Drang dazu. Es ist ja... Keine Ahnung. Aber ich finde, es klingt so absurd, auch wie du das erzählt hast, es klingt so absurd, dass ein Mensch so etwas durchmacht und dass das vielleicht da ein Wahn schon angefangen hat. Also es sind halt
seine Erzählungen, ne? Deswegen.
Also seiner Erzählung würde ich nicht glauben.
Ja.
Also wirklich, ich bin selten sprachlos. Ich verbringe super gerne Zeit mit True Crime Fällen. Aber bei Puppen bin ich raus.
Das ist mal ein ordentlicher, ne?
Ron sitzt hier gerade so richtig stolz mit so einem kleinen Grinsen. So. Der war ein ordentlicher, ne?
Der war richtig ordentlich.
Ich glaube auch, weil du das so wirklich abgefuckt erzählt hast mit diesen Puppen und hier hast du die Bilder. Und ich glaube wirklich, es wäre nicht so schlimm gewesen, wären die Bilder nicht gewesen.
Ja. Ja, kann sein.
Also es war
aber ich finde trotzdem, allein schon die Erzählung finde ich auch schon abgefuckt. Also das ist Hardcore. Ja. Das ist richtig Hardcore. Ja. Aber ja, das war, finde ich, wiederum eine wunderschöne Folge. Also eine echt tolle Folge. Ich habe es echt genossen.
Also ich jetzt nicht so.
Also ich meine, den Fall vorzutragen.
Ja.
Also und diese Puppen, ich sag's dir, die werden mich bis an mein Lebensende in jedem meiner Träume verfolgen.
Vielleicht ist das Natascha für dich.
Nee, komm, hör auf, bitte. Keine Natascha mehr. Nee, reicht jetzt. Ich möchte auch keine Natascha mehr kennenlernen, weil es kann, du weißt ja nicht.
Aber ich muss sagen, ich habe von diesem Fall vorher noch nie gehört. Also wirklich noch nie. Und hast du sehr gut gemacht, Ron. Also war schon krass. War ein Applaus für Ron. Ich mache heute kein Auge zu.
Nee. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall schauen wir mal, wie wird, wa?
Wie wird, so wird.
Ja, das war Don't Kill and Talk. So ticken Mörder mit Ron und Laura. Tschüss.
Tschö. Don't Kill and Talk. So ticken Mörder.